Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Ich bin der Daniel und das hier ist ein kleiner Vorbeitrag zu dem eigentlichen Podcast, der jetzt gleich kommt. Denn das, was gleich kommt, ist einfach nur die Audiospur unseres Videos, was wir bei Twitch aufgezeichnet haben, beziehungsweise was auch bei YouTube zu sehen ist. Das bedeutet also, die Audioqualität ist, wie man hört, noch nicht so richtig gut. Wir experimentieren da noch ein bisschen herum. Ich versuche natürlich das Beste da rauszuholen, aber ich komme ein bisschen an meine Grenzen aufgrund meines Mikrofons. Bei Patrick klingt das eigentlich alles schon ganz gut, aber bei mir klingt das noch nicht so richtig gut. Ich guck mal, wie ich das in den späteren Folgen beheben kann, denn gutes Audio ist ja wirklich das A und O. Ansonsten werden wir hier im Laufe dieses Podcasts das ein oder andere Mal über Dinge sprechen, die wir in die Kamera gehalten haben. Das heißt also, wer das volle Format kennenlernen möchte, sollte sich einfach bei YouTube das Ganze anschauen. Wir versuchen natürlich so gut es geht immer zu erklären, was wir irgendwie gerade zeigen, aber es kann natürlich im Eifer des Gefechts mal passieren, dass wir es vergessen. Insofern seht uns das bitte nach. Ich wollte aber trotzdem eine Podcast-Spur haben, damit das auch Leute hören, die im Auto zum Beispiel unterwegs sind, weil so höre ich auch sehr viele Videos, die aufgezeichnet wurden bei YouTube. Da hole ich mir einfach nur die Audiospur ab und höre mir das dann anschließend nur übers Radio an, ohne das Bild zu sehen. So, das war meine kleine Einleitung zum folgenden Podcast. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß damit und wie gesagt, ihr könnt das Ganze auf unserem YouTube-Kanal gucken, wenn ihr sehen wollt, wie wir aussehen und welche Sachen wir da ins Bild halten. Insofern jetzt viel Spaß mit dem Podcast und die Frage ist, Patrick, sind wir schon live?
So, hallo, jetzt sind wir live bei Twitch in unserer Morning Show, einem neuen Format von uns. Das hatten wir auf der Niederrhein-Con schon ausprobiert und jetzt machen wir es regelmäßiger, nicht nur einmal, wie angekündigt.
Ja, wir gucken einfach mal, ne? Also es ist ja eher ein Format-Experimentier-Bereich, in dem wir uns hier gerade befinden. Insofern schauen wir einfach mal, ob das irgendwie was taugt oder nicht. Und wir lassen uns mal überraschen. Anhand der, man sieht ja hier gerade auf dem Twitch-Ding, auf der linken Seite sehe ich zum Beispiel andere Leute, die irgendwie was streamen. Und da ist der kleinste bei 788 Zuschauern.
Ja gut, der
zeigt dir. Der größte bei 61.155. Da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns.
Der zeigt dir ja auch nicht die Kleinen an. Sondern der zeigt dir die Großen an. Und irgendwann werden wir dort stehen. Nein, ich glaube so viel. Ja,
mit Sicherheit nicht.
So viel werden wir nicht hinkriegen. Aber wir sind schon bei Vieren.
Und immerhin.
Der Lass Markus uns mal ganz kurz. Aber wir haben, ich habe gehört, wir haben wenig Zeit, weil der Presseclub um 12
Uhr. Genau, ist, der Format dauert circa eine Stunde. Also um kurz nach 12 beginnt ja der Presseclub. Den gucke, beziehungsweise höre ich mir immer an. Und das ist die Grundidee dieses Formates hier. Also ist so ein bisschen wie unser Smalltalk. Aber vielleicht erklärst du einmal kurz, Patrick, was ist dieses Format und
wird es das Ganze auch als Podcast? Was geht's heute im Presseclub?
Es geht heute um 30 Jahre Deutsche Einheit im Presseclub.
Okay, wow.
Mit Stefan Aust, dem ehemaligen Spiegel-Chefredakteur, der jetzt bei der Welt ist.
Ja, nicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, es gäbe in der letzten Woche andere, wichtigere Themen. Oh, gut. Guten Morgen übrigens an Hase Mails Matzel. Genau. Was wollte ich jetzt erklären?
Was ist das für ein Format und wird es das Ganze auch als Podcast geben?
Ja und ja, wäre falsch. Also, wir wollen einfach so ein bisschen plaudern, so wie wir es sonst in dem Smalltalk machen. Das heißt, wir treffen uns, plaudern, wir gucken uns gegebenenfalls auch mal Dinge an. Das sind eben so Dinge, die wir noch ausprobieren müssen. Das haben wir jetzt noch nicht groß für heute gibt's noch kein irgendwie gemeinsames Video angucken oder sowas. Sowas ist dann natürlich auch möglich. Und dann gucken wir einfach, was sich so ergibt und was hier vielleicht eben auch aus dem Chat kommt. Das ist ja für uns das Interessante. Darum machen wir es ja auch bei Twitch, damit so ein bisschen interaktiv läuft. Und wir werden das Ganze später auch noch als Podcast bringen. Da muss man dann eben gucken, wenn wir mit Medien arbeiten, wie wir dann damit umgehen.
Genau. Und interessant an diesem Format, also darum experimentieren wir damit, ist diese Live-Komponente. Die haben wir ja sonst bei den Podcasts nicht oder sehr selten nur. Müsste man einfach mal schauen, wie das läuft, ob das irgendwie interessant ist, ob das Leute überhaupt interessiert.
wir experimentieren jetzt erstmal ein bisschen damit. Eigentlich wollte ich ja ganz gerne, dass wir uns immer treffen dafür. Also es wäre meiner Meinung nach das Optimum, weil man dann wesentlich einfacher Dinge zeigen kann, weil man dann auch eine nettere Gesprächsgeschwindigkeit hinbekommt. Ne? Weil hier sind wir ja doch durchaus mit einem gewissen Delay so verbunden. Ich glaube aber, dass das völlig in Ordnung ist. Also wir spielen ja auch so Rollenspiele, insofern ist das jetzt alles nicht ganz so schlimm. Echt? Aber trotzdem, es ist so ein kleiner Punkt, diese Live-Situation auf der Niederrhein-Con beispielsweise, das fand ich schon ganz interessant. Also auch, dass man irgendwie nebeneinander gesessen hat und dann irgendwie sich mal was in die Hand geben konnte, wenn man irgendwie ein besonderes Buch hatte oder so.
Ja, und ich glaube, wir haben sozusagen dieses Delay ja auch so ein bisschen in den Bildern, die wir womöglich zeigen. Ne? Also bei YouTube-Videos, wenn wir sie hätten, gäbe es ja Tools dafür. Zumindest für Bilder haben wir sie jetzt noch nicht. Weil Daniel jetzt auch quasi den Twitch-Stream nebenbei offen hat, um zu sehen, was hier passiert, hat er aber eben auch diese 20-Sekunden-Delay. Aber ja, wir sollten jetzt nicht weiter groß drumrum reden und einfach ein bisschen loslegen. Hier gibt's noch den Wunsch für alte Bundestagsdebatten auf Phoenix. Ja, so
ja, die
Best-of-Werk nicht schlecht.
Es gibt ab und an gibt's da mal ein paar interessante Sachen, aber die leiden natürlich unter der fehlenden Aktualität, muss man sagen.
Ja. Ja, ich glaube, auch da muss man Zusammenschnitt machen. Ich glaube, man hat da natürlich viele Highlights in den alten Bundestagsdebatten, aber ich glaube, heutzutage hättest du die auch, wenn du sie eben richtig zusammen, nicht im Sinne von, man schneidet es so zusammen, dass es gefälscht ist, sondern man sucht eben die Highlights aus den Bundestagsdebatten raus.
Ich finde das ohnehin, ich habe das früher, als ich noch studiert habe, habe ich das regelmäßiger verfolgt, mittlerweile nicht mehr so viel, weil ich einfach auch andere Sachen zu tun habe. Aber es ist eigentlich ganz interessant, sich mal diese Debatten anzugucken, vor allen Dingen auch von Leuten, die eben nicht kontinuierlich präsent in Funk und Fernsehen sind. Denn Funk und Fernsehen sind. Es sind oftmals auch einfach ganz normale Leute, deren Redekünste auch nicht besonders beeindruckend sind. Also, ne, das ist zum Teil ist es ein bisschen pro Seminar, wenn man sich das anschaut, wo dann die erste Rede irgendwie gehalten wird oder so, wenn der neue Bundestag sich das erste Mal zusammensetzt. Ne? Aber ja gut, mittlerweile verfolge ich das nicht mehr so aktiv. Aber früher habe ich das eigentlich ganz gerne geguckt. Das kann man ja, abgesehen von Phoenix, hat ja auch der Bundestag selber einen Sender, wo alles übertragen wird.
Ja. Und hier kam gerade im Chat eben noch die Frage aus, ob wir uns ein anderes Publikum erwarten. Ich glaube erstmal nicht. Ich glaube erstmal wird das relativ ähnlich bleiben. Wir kommen ja auch aus.
Kleiner, es werden noch weniger Leute sein, denke ich.
Nee, es sind mehr als bei meinen Crusader Kings Streams.
Das ist bitter.
Ja, da führe ich manchmal Selbstgespräche. Glaube ich, weiß ich gar nicht. Also steht meistens nicht ein Zuschauer. Ich weiß nie, ob dieser Kontrollmonitor, den ich habe, ob der als Zuschauer gilt oder nicht.
Ob du dann für dich selbst.
Ja, das genau.
Ist natürlich ganz schön.
Das, ja. Das weiß ich jetzt natürlich nicht.
Aber wollen wir mal kurz bei dem Spiel bleiben. Das hatten wir so eine ganz grobe Liste gemacht, worüber wir sprechen wollten. Und wir haben so ein paar Segmente in unserer hier Morning Show, könnte man sagen, die auch immer wiederkehren werden und zu denen bestimmt auch neue Segmente hinzukommen werden. Und das erste Segment ist natürlich so ganz das allgemeine Geplänkel, was man so gemacht hat. Und du bist ja relativ aktiv dabei, das Crusader Kings zu spielen. Jetzt sind die Spiele von Paradox natürlich immer sehr komplex, aber ich habe gehört, dass dieser Teil dir das etwas erleichtert, ins Spiel zu kommen.
Ja, also der ist deutlich intuitiver, was viele Mechanismen angeht, als die anderen Paradox-Titel. Also ich glaube, es ist mit der eingängigste. Also man muss sich ein bisschen drauf einlassen. Es ist eben, du spielst auf einer globalen, also vielleicht erkläre ich es einmal kurz. Crusader Kings, da spielst du im Mittelalter. Du kannst entweder hier 1066 anfangen, was eben so einen Startpunkt setzt wegen der Eroberung von Großbritannien. Oder man kann sogar früher anfangen, ich glaube in 870 oder so ähnlich, und spielt einen Herrscher. oder eine Dynastie, um genau zu sein. Das heißt, man spielt nicht ein Land, sondern man spielt eine Einzelperson, muss sich um Nachwuchs kümmern, hat Rivalen, hat Freunde, muss seinen Hof verwalten, die mit den Vasallen irgendwie klarkommen.
Also ein bisschen wie Pendragon als Videospiel.
So ein bisschen ist es so. Du hast auch Eigenschaften. Du kannst gnädig sein oder ein Sadist oder faul oder keine Ahnung. Ne? Also es gibt verschiedenste Eigenschaften. Und ich glaube, das macht das Spiel dann nochmal besonders, wenn du dich auf diese Eigenschaften einlässt. Also ich habe irgendwie schon Streamer gesehen, die haben irgendwie einen gerechten Herrscher gespielt, aber einfach, was weiß ich, die Frau hat keinen Sohn geboren, also bringen wir sie jetzt einfach mal um, was irgendwie so sich mit meinem Verständnis von einem gerechten Herrscher irgendwie beißt, ne? Was auch im Spiel inzwischen bestraft wird. Also dann gibt es so ein Wert quasi, der beschreibt, wie unzufrieden du oder wie sehr du ja durcheinander gebracht wirst durch verschiedene Dinge. Und ich finde, da muss man sich nicht immer dran halten. Es gibt durchaus auch mal Situationen, wo man was machen muss, was einem nicht gefällt. Aber wenn das gar keine Rolle spielt in Entscheidungen, finde ich das schwierig. Und das macht das Spiel daneben auch abwechslungsreich, wenn du eben nicht auf Powergaming guckst, sondern überlegst, wie wird der Herrscher, den ich gerade spiele, reagieren. Und dadurch hatte ich das irgendwie ganz neu kennengelernt, schon beim Vorgänger. Aber ich finde, der neue Teil ist sehr viel intuitiver. Ich glaube, was ihm noch fehlt, ist so ein bisschen die friedliche Seite des Spiels. Also du hast schon noch einen starken Fokus darauf, irgendwie dein Reich größer zu machen. Und so die Zeit, wenn du nicht Krieg führst, da fehlt noch ein bisschen Fleisch sozusagen am Spiel. Aber das ist, der Vorgänger war, ich habe es letztens schon mal irgendwie gesagt, 2011, 2013 rausgekommen und ist dann über die Jahre mit DLCs weiter gepflegt worden. Ne, die haben zwar immer Geld gekostet und heute einzusteigen wäre furchtbar teuer.
Ja, wobei jetzt ist es doch umsonst, oder?
Ja, das Spiel schon, aber ich glaube die DLCs nicht. Oder zumindest nicht alle. Ne? Das heißt, so ein DLC kostet dann irgendwie 20 Euro oder was und davon gibt's 10 Stück. Kann man sich ausrechnen, wie das ist. Die überlegen da, glaube ich, irgendwie so ein Abo-Modell inzwischen zu machen und so. Mhm. Aber das heißt, das wird hier wahrscheinlich ähnlich laufen. Du hast jetzt dieses Grundspiel, das funktioniert gut. Auch diese Intrigen und du findest Geheimnisse über irgendjemanden raus und was machst du? Machst du es öffentlich, um ihm zu schaden oder benutzt du es vielleicht, um ihn zu erpressen, deine Tochter an den Sohn zu verheiraten, aber sozusagen die Familie der Tochter ist die maßgebliche für die Nachfolge und solche Geschichten. Also ich habe den Eindruck, es klingt erstmal ein bisschen kompliziert, man muss sich darauf einlassen, aber es hat ein sehr gutes Tutorial. Das heißt, wer so ein bisschen in diese Globalstrategie rein will, ist da, glaube ich, ganz gut bedient.
Okay, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das Hauptproblem bei dem Spiel ist ja so ein bisschen wie bei Civilization oder Total War, die Zeit. Ja, also da kannst du natürlich schon sehr, sehr lange mit verbringen, um das zu spielen. Und das schreckt mich persönlich immer ein bisschen ab, weil ich
weiß gar nicht, wie viel ich jetzt gespielt habe. Ich habe ja nur auf Stream, also das einzige Spiel, was ich habe, ist das, was ich hier auch gestreamt habe. Ich habe zwischendurch mal irgendwie so ganz kurz mal was anderes gespielt, aber kein wirklich langes. Und ich glaube, ich bin jetzt in der zweiten Generation. Also ich spiele jetzt den Sohn des, ich glaube, den ersten Sohn sozusagen noch. Oder ich glaube, ich bin inzwischen beim zweiten angekommen. Ne? Aber dann kann man sich ja ausrechnen, ne, ich habe vielleicht 50 bis 80 Jahre, ich habe es jetzt nicht genau kontrolliert, ne? Aber das waren schon irgendwie so 8 Stunden oder so. Und das Spiel geht, ich glaube, bis 1450, ne? Also.
Ja, wo Fall Konstantinopels, ne? Dann genau endet das Mittelalter, ja.
Genau, so. Das ist der Zeitraum, in dem man spielt und in dem sich eben viel ereignen kann.
Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall ganz nett. Und ja, die Pendragon-Analogie ist nicht ganz falsch. Also so ein paar Sachen hatte ich gesehen davon, das ist schon ganz nett, da man ja auch in England ist. Also du spielst ja auch in England.
Ich spiele auch in England, genau. Ja, es ist, glaube ich, auch am einfachsten.
Ja, natürlich, weil es erstmal abgeschlossen. Also
aber auch diese, also ich glaube, im Heiligen Römischen Reich kommen nochmal andere Dinge dazu, ne, wie das Wahlsystem funktioniert. Hier ist es relativ simpel, die Nachfolger erben. Also wo man sich dran gewöhnen muss, es gibt nicht dieses Erstgeborene erbt alles.
Nee, das ist
das kommt erst relativ spät.
Genau, ja, du musst dann überlegen, wenn du irgendwie 5 Söhne hast, dann wird das Reich aufgeteilt.
Ja, dann wird Probleme. Das ist wirklich nervig. Darum versucht man aber, Mittelalter. Aber es führt dazu, dass man versucht, einen höheren Titel zu kriegen. Also bei mir hat es dazu geführt, ich hatte 3 Söhne, irgendwie 6 Grafschaften, dann wusste ich, okay, das wird furchtbar aufgesplittet, also muss ich irgendwie einen Herzogtitel mir irgendwie herbesorgen. Und das hat geklappt. Jetzt muss ich eigentlich, weil ich gern 2 Herzogtitel hätte, muss ich gucken, dass ich König werde. König von Wales ist jetzt so in meinem Kopf das nächste Ziel, weil König von England ist nochmal eine andere
das ist ein
Schwierigkeit.
Bisschen schwierig, ja. Ja. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, sehr schön, sehr gut. Aber neben dem, um mal das Segment zu wechseln hier, du hattest auch Urlaub zwischendurch.
Ja, ich war in Hamburg. Und ja. Ich habe mal eine Kleinigkeit mitgebracht. Und zwar habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Aber ich hatte so eine Hafenrundfahrt gemacht. Und ja. Also erstmal muss man sagen, Hamburg, dieser Containerhafen war leer. Also das fand ich irgendwie schon, er sagte Corona und ich glaube, da sieht man es wirklich, ne? Dieser riesige Hafen und da waren, glaube ich, 2 Containerschiffe drin. Aber dieses Ausmaß von diesen Containerschiffen, und wie viel die transportieren können, finde ich einfach. Hast du eine Vorstellung, wie viel von diesen Kästen, also von diesen Containern, so ein Containerschiff die größten transportieren können?
Boah, wir haben gestern noch darüber gesprochen.
Ach echt?
Ohne Witz, gestern, weil ein Kumpel hat einen neuen Computer und er hat eine neue Festplatte und die haben ausgerechnet, wie viel Disketten, also 3,5 Zoll Disketten er bräuchte, um den Platz von seinen 500 Terabyte oder was hier zu haben. Und es gibt ja ein so ein Schiff, das irgendwie das Größe. Was, 2000 Stück oder so? Kann das sein?
Ich glaube, die normalen Schiffe haben so um die 5000.
Ja.
Die größten haben irgendwie 24.000 Einheiten, die transportieren können. Das ist, also die Mengen, die da transportiert werden können, und die haben ja auch eine große Geschwindigkeit, ist ja nicht so wie so ein Kohledampfer, die ja eher auf, sondern irgendwie 10 Kilometer Bremsweg.
Ja, und da sind ja dann 3 Leute auf dem Schiff.
Ja, genau, so ungefähr, ja. Das ist, also.
Hast du mal den Film All is Lost gesehen mit Robert Redford? Da strandet, Robert Redford ist mit so einem Segelschiff unterwegs. Und das Segelschiff geht kaputt. Und dann ist er sozusagen gestrandet. Ne? Und dann im Verlaufe des Films, ich will den Film nicht komplett spoilern, aber im Verlauf des Films versucht er eben die Route zu erreichen, wo diese Handelsschiffe fahren. Ja. Und der sieht dann so ein Schiff, macht so eine Kerze an, so eine Leuchtkerze, schießt in die Luft und so. Und das sieht halt niemand. Weil das sind 3 Leute auf so einem Schiff. Diese Schiffe sind wie so ein Wolkenkratzer, fahren die an dir vorbei und ja, das war's. Ne? Mehr ist dann da nicht.
Ich musste einmal kurz hier gucken, warum hier irgendjemand geblockt wurde.
Okay.
Irgendwie wegen zu vielen Spam-Symbolen. Ich habe das mal ausgeschaltet, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also sorry an denjenigen, an Fixelance für das Bloppen. Keine Ahnung.
Er wird nicht französisch ausgesprochen. Das ist
Pixelands.
Das ist wie die Drachenlanze, Dragonlands. Ja. Ja, okay, krass. Aber das kann ich mir gut vorstellen, dass der Hafen da ziemlich leer ist und wirst wahrscheinlich nie wiedersehen, dass der Hafen so leer ist.
Also wahrscheinlich nicht. Nee, ja.
Ja, das war krass.
Ja, und es waren irgendwie 3 Tage Urlaub, aber das tat mal ganz gut. Wobei der eine Tag davon nur geregnet hatte, da habe ich dann trotzdem irgendwie Sachen für uns gemacht. Aber
ja gut, das bleibt da nicht aus. Ja, ja, also ansonsten lass uns mal einen Blick ins Rollenspiel wagen. Wir sind ja im Moment dabei, die Kampagne Schatten des Dämonenfürst zu Ende zu spielen. Und fehlt noch eine Spione, dann sind wir durch.
Ja, genau.
Ja, da werden wir noch ein bisschen was zu erzählen, wenn wir da durch sind, um so ein bisschen Fazit zu machen. Wir haben zwischendurch habe ich schon mal ein Fazit aufgenommen, als wir ungefähr die Hälfte der Kampagne gespielt haben. Das wird dann noch geschnitten, wenn die entsprechenden Episoden auch alle online sind, wo wir die Abenteuer beschreiben. Aber ich bin mal gespannt auf das Fazit am Ende und dann gucken wir mal. Also ich habe ja gehört, Stefan Drosterfänger jetzt an mit dem mit der Kampagne. Der hat das erste Abenteuer hinter sich. Und du bist ja auch noch dabei. Du spielst ja auch noch mal mit deiner Heimrunde. Und bist da ungefähr auch in der Hälfte angelangt.
Ja, ich glaube noch nicht. Aber wir haben irgendwie Terminfindungsprobleme gerade. Wie das eben so ist, leider.
Ja, das stimmt, ja. Aber es ist auf jeden Fall ganz cool. Also hat viel Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auf unser nächstes Unterfangen. Das ist ja dann Dungeon Crawl Classics, was als nächstes auf unseren Tisch kommt. Und was ich ebenfalls sehr spannend fand, und da habe ich mir auch so ein paar Notizen gemacht, ist, was man so, wenn man länger online spielt, was man da für ein Fazit rausziehen kann. Und was funktioniert und was nicht funktioniert zum Beispiel. Da werden wir uns mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen genauer drüber unterhalten, wenn wir dann dazu kommen, ja. Aber du hast noch was anderes gespielt, was sich nur online spielen lässt, sozusagen, ne?
Nee, ich glaube, es lässt sich nicht nur online spielen.
Wieso wird das? Aber es ist zumindest darauf ausgelegt.
Ja, ich bin gerade verwirrt, dass das Bild nicht gezeigt wird. Jetzt wird's gezeigt. Okay. Alice is Missing habe ich gespielt. Das gibt's auch ganz regulär als Spiel, also als gedruckte Version mit Karten dann sehr viel. Wir haben es aber in einer Roll20-Version gespielt. Das Besondere ist, man spielt es eben mit WhatsApp oder ich glaube wahrscheinlich auch einen anderen Messenger-Dienst. Es muss nicht zwingend WhatsApp sein, aber du spielst es quasi mit dem Handy. Und was man spielt, sind eben Freunde und Familie von Alice, die verschwunden ist. Die ist vor 3 Tagen verschwunden. Und man schreibt eben, ne, über einen Messenger und jeder ist eigentlich auch an einem anderen Ort. Das heißt, es gibt so die Regel, es sollen nicht 2 Leute an einem Ort sein, weil dann gibt es keinen Grund, diesen Messenger zu benutzen. Die finde ich so ein bisschen streng, ne?
Ich finde sie auch irrsinnig, denn du weißt ja, dass selbst auf einer LAN-Party, wenn 2 Meter von dir entfernt sind, es kein Grund ist, nicht ICQ zu verwenden.
Genau, richtig. Das sehe ich auch so.
ICQ, geil. Es,
ich weiß, glaube ich, meine Nummer noch.
Ach du meine Güte, okay, krass. Das ist Irrsinn.
Aber das ist... jetzt bin ich raus. Ach so, genau. Ja, und vor allen Dingen, es führt dazu, dass das Spiel so ein bisschen statisch wirkte, ne? Also man hat nicht angefangen, ich sag mal, ich habe den Bruder von Alice gespielt und jemand anders hat ihre beste Freundin gespielt seit den Kindheitstagen. Das heißt, sie war auch so ein bisschen wie die kleine Schwester für mich, ne? Und die hat irgendwie gesagt, ach, ich hab so Angst und so. Und dann habe ich gesagt, ja, komm rüber, ne? Wir sitzen hier als Familie zusammen, du gehörst doch dazu. Und dann geht das eigentlich laut Regeln sozusagen nicht, ne? Und man hätte ja trotzdem weiter diesen Chat benutzt, weil man ja mit den anderen gearbeitet hat. Ansonsten ist das Spiel sehr frei. Also man definiert seine eigene Person und die Beziehung zu Alice anhand von einer Frage und einem Geheimnis, was man hat. Also ich sag mal, beim Beispiel des Bruders geht's darum, was ist so das, was in den letzten Monaten, Jahren irgendwie zur Zerrüttung in der Familie geführt hat. Das war dann bei mir so eine Frage, man kriegt noch so einen Charakterzug, auch zufällig per Karte, und man definiert verschiedene Orte in diesem Dorf, ne? Also es ist eben ein kleines Städtchen, so wie man es hier so ein bisschen im Hintergrund sehen kann. Man definiert ein paar Personen, die in diesem Dorf sind, die eben die Verdächtigen sind und definiert auch, warum die schuldig sein könnten. Und das Ganze ging dann. Also die Vorbereitung dauert so eine Stunde, ne? Diese ganzen Definitionen, vielleicht 1,5, je nachdem, wie tief man da manchmal reingeht. Und das Spiel selber geht dann genau 90 Minuten. Es gibt bei YouTube so einen Soundtrack dazu, wo auch die Uhr runterläuft und mit Musik und es gibt dann Spielkarten, die du irgendwie alle 10 Minuten ungefähr dreht irgendjemand auch wieder eine Karte um, wo irgendeine Anweisung draufsteht, ne? Also man soll einen neuen Ort auflegen oder irgendeine Person hat bei Social Media was gepostet, was verdächtig ist. Und das bringt man dann ins Spiel rein und so eine Geschichte zu entwickeln. Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Also es war ein sehr interessanter Nachmittag.
Den wir damit habt ihr denn Alice gefunden?
Wir haben sie gefunden. Es gibt verschiedene Enden. Also die sind durch die Karte vorgegeben. Also nicht unbedingt das ist sozusagen nicht auf die Story reagieren, sondern eigentlich steht das Ende vom Anfang an fest. Aber du hast eben verschiedene Enden. Und bei uns war es ein, wir finden sie bewusstlos vor und so.
Ah, okay. Ah, ist ganz, ganz spannend, ja. Ich lese hier gerade zum einen, um mal hier den Chat auch irgendwie so ein bisschen ins Auge zu werfen. Da müssen wir noch ein bisschen lernen. Das ist sehr schwierig, weil ich mich ja gerne auch auf Patricks Gespräch konzentriere und dann immer so zum Chat rüber lucken muss. Das ist etwas komplex. Und einmal natürlich diese Stapelvergleiche hier vom hier Oracle of Death. Das stimmt, das ist wirklich absurd. Also wir waren dann irgendwie auch bei, weiß nicht hier, über 80.000 Disketten oder sowas. Das ist natürlich, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ne? Und dann rechnest du aus, in wie viel Badewannen sind das und was weiß ich. Und dann am Ende haben die dann eben angefangen, mit so Containern zu rechnen. Das ist dann einfacher, sich das so ungefähr vorzustellen.
Kurz noch, hattet ihr 3,5 Zoll oder 5¼?
Nee, 3,5 Zoll schon. Okay. Also wir waren schon nicht ganz in der Vergangenheit gelandet. Aber es war schon okay. Dann vermute ich, dass es der Markus ist. Er schreibt, dass er nächste Woche auf der 3W6Con, auf der wir übrigens auch sind. Also Stefan ist ein bisschen aktiver da, der macht einen Vortrag zum Thema Powered by the Apocalypse, wie ist der Stand da? Dann machen wir am Sonntag, was gibt's Neues bei uns? Also da fällt dann unsere Morningshow sozusagen aus. Da erzählen wir dann so ein bisschen, was es so verlagstechnisches Neues gibt. Und bin mir sicher, da gibt's einige interessante Dinge. Und Markus wird dann wahrscheinlich Alice is Missing spielen. Ich denke, für so eine Online-Con ist das natürlich ideal. Ne? Also ist das Format sehr gut.
Also darum, es gibt, wie gesagt, auch diese gedruckte Fassung. Aber ich stelle mir das ehrlich gesagt wirklich ein bisschen spooky vor. Du arbeitest das alles mit Karten aus und dann setzt sich jeder irgendwie in eine andere Ecke des Raums und man, also es gibt diese alte ICQ-Regel, die stimmt irgendwo, aber wenn wirklich alle da sind, ist es einfach auch wirklich sehr skurril, ne? Und darum fand ich es bei Roll20 perfekt gelöst. Ist dann natürlich auf Englisch, ne? Es gibt keine deutsche Überarbeitung oder so davon, aber es ist auch nicht so, dass es sind da kurze Fragen zu deinem Charakter drauf oder so. Und notfalls, wenn man es eh online spielt, hat man nebenbei das Wörterbuch auf für das eine Wort, was man mal nicht versteht. Aber im Prinzip ist das sehr gut und simpel zu lösen.
Ja, ist doch nicht schlecht. Du hast irgendein Insekt in deinem Raum, aber
ich habe die Fenster auf, es wird ja wieder warm.
Erschreckenderweise, 30 Grad.
Ja, toll, wenn mein Urlaub endet, ne? Ja, da hat man 6 Wochen Urlaub und dann wird's nochmal richtig heiß, wenn's
erschreckend, ja. Ja, ansonsten rollenspielerisch kann man auch sagen, wir hatten dem SK-Podcast ein Interview gegeben zum Thema, wo ist das Rollenspiel in 10 Jahren? Die Episode ist mittlerweile auch online, habe ich gesehen. Hab noch nicht reingehört, aber ist natürlich eine sehr interessante Frage, wo das Rollenspiel sich in 10 Jahren befindet, weil eben auch wir ja durchaus in einer Phase sind, in der Rollenspiel boomt. Ne? Also wir haben ja doch sehr viele Systeme, ne? Sehr viele neue Spieler kommen auch hinzu und Spielerinnen natürlich auch. Und das ist schon sehr spannend, gerade die Welt des Rollenspiels. Aber es ist immer sehr schwer, Prognosen zu machen. Also sieht man ja eben anhand der Corona-Geschichte sehr deutlich, wie kompliziert es ist, Prognosen zu machen. Obwohl wir immer dachten, wir könnten unser Leben gut vorausplanen. Okay. Muss nur eine globale Pandemie dazukommen und schon bricht die Welt ein bisschen auseinander. Ja, dann lass uns doch mal einen Blick auf unseren Schreibtisch werfen. Das war eine Rubrik, die wir relativ spontan erfunden haben bei den Niederrhein-Con. Da habe ich einfach 2 Objekte von meinem Schreibtisch gegriffen und sie vorgestellt. Aber das klappt, glaube ich, ganz gut und wir können mal anfangen, was es so auf dem Schreibtisch gibt. Diesmal hast du natürlich auch was mitgebracht auf deinem Schreibtisch.
Genau, aber wir fangen jetzt mal mit dir an. Ich habe ja die ganze Zeit schon geredet.
Gerne. Ich bin im Moment dabei, 2 Dinge zu tun. Zum einen lese ich gerade von Agatha Christie die Miss Marple-Geschichten und ich habe auch mir die DVD-Box vor einiger Zeit gekauft, die ich schon habe, die aber jetzt remastered erschienen ist. Also ich habe auch noch eine alte Box von der Miss Marple-Serie mit Joan Hickson, die gemeinhin als die beste Miss Marple Verfilmung gilt. Ich habe nichts gegen die Verfilmung mit Margaret Rutherford, die aber nicht viel mit dem eigentlichen Miss Marple-Thema zu tun haben. Also abgesehen davon, dass, glaube ich, nur einer der Filme auf einer Geschichte basiert von Agatha Christie, war Agatha Christie auch nicht ganz so angetan von der Darstellung, weil das ist eben schon eine etwas ungewöhnliche 60er-Jahre-Variante von Miss Marple. Also das ist schon was anderes. Der Punkt bei der Joan Hickson-Verfilmung ist einfach, dass es sehr werketreu ist. Also es ist wirklich sehr schön. Und die haben eben alle großen Miss Marple-Romane haben sie verfilmt. Nur gibt es natürlich noch einige Kurzgeschichten zum Thema Miss Marple. Und die habe ich mir dann mal geholt, denn die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Und das Allerschlimmste ist ja, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, Patrick, alle paar Jahre kommen die Verlage auf die Idee, das komplette Design einmal zu ändern von so einer Buchreihe. Mhm. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als du fängst an mit einem Design und hast dann am Ende so 3 oder 4 verschiedene Varianten im Regal stehen. Und da werde ich dann immer ganz kribbelig bei so Sachen. Das passiert mir nämlich häufiger.
Alles neu kaufen.
Ja, aber geht halt nicht. Also Agatha Christie hat eben, weiß nicht, 120 Romane oder so geschrieben. Es geht nicht. So viele habe ich auch nicht. Aber ich habe, glaube ich, 4 verschiedene Varianten im Regal stehen. Ich könnte ja noch eine 5. dazu kaufen jetzt. Mhm. Also das ist ein bisschen zu viel. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, es ist völlig in Ordnung, die Sachen ab und an mal auf den aktuellen Stand zu bringen und die auch einem neuen Publikum zugänglich zu machen. Ich guck mal gerade ganz kurz, wann die Reihe hier erschienen ist, die ich habe. Die ist von 2011. In der 4. Auflage 2011, 1. Auflage 2006. Das ist okay, da kann man eben sagen, gut, das ist jetzt auch schon über 10 Jahre her, kann man mal eine neue Fassung von machen, das geht. Aber es in den Miss Marple Stories ist das so, die ich hier habe, im Grunde sind das so kleine Rätselgeschichten. Ich erinnere mich, die habe ich damals als Kind gelesen aus der Stadtbibliothek. Da habe ich mir immer Miss Marple und Sherlock Holmes drin immer ausgeliehen. Und 3 Fragezeichenbücher. Die 3 Fragezeichenbücher habe ich aber nicht gelesen, interessanterweise. Da war ich mit den Hörspielen völlig zufrieden. Ich habe mir die mal ausgeliehen und habe mir die nie gelesen.
Ich habe, glaube ich, mal ein oder zwei gelesen. Das, wo die im Museum waren. Das war als Buch ziemlich gut und auch als Hörspiel nicht schlecht. Aber
Okay. Ich habe gelesen, glaube ich, nur den seltsamen Wecker, weil da nämlich das zweite Rätsel nicht genau erklärt wird. Ach. Da wird nur das erste Rätsel erklärt, wo die dann eben hier versuchen, da diese Kreuzworträtselartige Worte müssen die dann immer rausfinden und die haben dann eine Nachricht ergeben. Und das zweite Rätsel wurde dann abgehandelt mit ihr und das zweite Rätsel entpuppte sich als noch schwerer und nach einigen Tagen haben sie es aber geschafft und waren jetzt beim letzten Wort. So, und da dachte ich mir, okay, das jetzt würde ich aber schon gerne wissen, was es bedeutet, also wie die da auf die Lösung gekommen sind.
Und war es schwerer?
Ja, war es schwerer. Als meiner Meinung nach als kann man es überhaupt nicht rausfinden. Also ach so. Weiß ich nicht, wie das jemand rausfinden sollte. Geschweige denn Kinder, also oder Jugendliche, finde ich hochkompliziert. Aber gut, muss man halt so gehen. Genau, 1 und 1000 mit 2 Zeichen. Genau, exakt. Das waren diese Kreuzworträtselsachen. Ja. Naja, gut. Wie gesagt, diese Miss Marple-Stories hier sind mehr so Rätselgeschichten eingerahmt vom Dienstagabendclub. Da treffen sich dann, der Pfarrer, der ehemalige Scotland Yard Inspektor, Miss Marple, Miss Marples Neffe, der Schriftsteller. Und die erzählen sich dann eben Geschichten von Fällen, die sie gehört haben, wo sie nicht wissen, wie derjenige umgekommen ist, beziehungsweise erst sehr viel später erfahren haben, wie die Leute zu Tode gekommen sind. Und das ist, also man kann da gut miträtseln, das ist ganz unterhaltsam. Und ich glaube, 2 von 4 habe ich auch gelöst tatsächlich.
Ach.
Aber ansonsten ist es sehr schwierig, die Sachen
auf. Wo kann man besser Geschichten lösen? Bei Miss Marple oder bei Sherlock Holmes? Kommt also wenn man mitraten will, genau.
Ja, bei Sherlock Holmes ist es auch sehr schwierig. Also manchmal, das kommt ja auf die Geschichte an. Also bei den hier Dienstagabend-Club-Geschichten kannst du, glaube ich, besser miträtseln. Bei Sherlock Holmes kommt es eben auf die Geschichte an. Also zum Beispiel die Geschichte um Silver Blaze hier, das Pferd. Silberstrahl heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, die Story. Da kannst du, glaube ich, ganz gut miträtseln. Aber bei anderen Dingen, weiß nicht, zum Beispiel der Club der Rothaarigen, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil dir dann ab und an so ein paar Infos dann fehlen. Ne? Ist dann ein bisschen schwierig. Aber ja, insgesamt ist das ganz unterhaltsam. Und wie gesagt, große Empfehlung für die Joan Hickson Verfilmung von Miss Marple, die, glaube ich, das erste Mal, wenn ich hier gerade sehe, genau, die hat erstmal alle 12 Filme in deutscher Sprache. Weil die in der alten Fassung, die ich habe, fehlen, glaube ich, 2 Filme. Die wurden nie übersetzt ins Deutsche, also synchronisiert.
Ja, nachgeholt.
Das ist ganz schön, ja. Sehr gut. Ja, und was lag bei dir auf
dem Schreibtisch? Ja, ich wollte vielleicht noch kurz, hier hat jemand zig 3 Fragezeichenbücher verschlungen und kann sich kaum an irgendeinen Plot erinnern. Das geht mir ehrlich gesagt mit den Hörspielen ähnlich. Wenn Daniel dann loslegt und die dritt unwichtigste Nebenperson in irgendeiner Geschichte noch kennt.
Es kommt eben darauf an, also ich kenne ja auch nicht alle, also je neuer das wird, umso schwieriger wird es. Ich habe übrigens deinen Abreis, du hast mir ja den Abreiskalender geschenkt von den 3 Fragezeichen. Ich bin am 14.07. bin ich hängen geblieben.
Naja, ich bin am 22. Januar hängen geblieben.
Oh Gott, das ist absolut fantastisch. Ich weiß auch nicht, es fällt ja einem wirklich nicht schwer, pro Tag so ein Ding abzuhalten.
Nee, aber es ist trotzdem, aber ja.
Es ist wirklich, wirklich verrückt. Aber ich kann ja mal ganz kurz gucken, ob wir heute irgendwie was Besonderes haben, als Rätselfrage. Nee, es ist eher wieder so eine lange Frage, die schwierig zu beantworten ist, ja.
Bevor ich vielleicht zu dem komme, was auf meiner Fensterbank liegt, vielleicht einmal kurz, hast du Highscore gesehen auf Netflix?
Nein, haben wir auch gestern drüber gesprochen, habe ich aber noch nicht gesehen.
Aber es ist grandios. Also es ist eine Serie über die Geschichte von Computerspielen, so bis in die 90er Jahre rein, also die Anfangsjahre, wenn man so will, mit dem Menschen, der das Vergnügen hatte, E.T., das schlechteste Computerspiel aller Zeiten zu gestalten. Und eben, man erkennt einfach so viel wieder, was man damals irgendwie gespielt hat, bis zum geht nicht mehr. Und erfährt eben aber auch die Hintergründe dazu. Und das ist da echt nochmal, also eine große Empfehlung.
Ich habe es gestern, ich wiederhole mich, aber wir haben gestern, auch das kam gestern kurz zum Thema.
Ihr habt schon über Disketten gesprochen, ja.
Genau, weil wir schon über Disketten gesprochen haben. Und dann ging es auch um Doom und so weiter. Und es ist ja die letzte Folge dann, wo dann hier John Carmack und John Romero dann irgendwie, wie die das eben hergestellt haben, das Doom-Spiel und designt haben. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Und was ich auch super spannend finde, ist in dem Zusammenhang, das kommt aber in dieser Doku nicht vor, das vielleicht mal in einer späteren Episode, die reden ja auch über Rollenspiele. Mhm. Und das ist dann irgendwie Richard Garriott und Loretta Williams sind dann irgendwie da, aber Diablo 1 taucht zum Beispiel nicht auf. Das ist wahrscheinlich zu neu, weil es ja erst aus den 90ern ist. Aber es gibt einen wahnsinnig tollen Talk von der Game Developers Conference, wo der Designer von Diablo 1 ein bisschen erzählt, wie dieses Spiel entstanden ist. Und es ist so, dass Diablo 1 eigentlich als rundenbasierendes Spiel entstanden ist.
Okay.
Ja, also es sollte eigentlich rundenbasierend sein und da ist die ganze Arbeit auch reingeflossen und super komplex und so. Und da taucht aber eine Echtzeit war das heiße Ding in den 90ern. So. Und dann haben eben alle versucht, eben klar zu haben, ja, du musst das aber schon in Echtzeit machen. Also Rollenspiel, ne, Action-Rollenspiel, rundenbasiert, das klappt halt nicht. Das funktioniert nicht. Mach mal Echtzeit. Und er sagt dann so, ja, ach, das ist mega kompliziert. Das wird eine Tage, Wochen dauern, das zu machen. Super schwierig. Ich kann es mal versuchen. Hat 30 Minuten gedauert, dann war das Ding in Echtzeit. Und er meinte, ja, war schon besser, war geil. War besser, wesentlich besser.
Ja, ich glaub,
kann ich sehr empfehlen, den Talk. Findet man relativ schnell auf dem GDC-Kanal.
Ja, was mir auffällt, ist sozusagen die Abgründe der 3D-Spieleentwicklung, als sie plötzlich jedes Adventure, also das, was quasi Sierra, LucasArts und so groß gemacht hatte, Dann kam die 3D-Phase und irgendwie hatte ich den Eindruck, damit ging eigentlich auch das Abenteuer zugrunde, weil es plötzlich nicht mehr die Geschichten waren, sondern irgendwie komisches Herumwuseln mit 3D-Grafik und so.
Ja, das stimmt.
Das, genau. Aber ansonsten werfen wir einen Blick auf meine Fensterbank. Und ich nenne das so, weil ich meine Sachen, die ich lese, bei mir im Schlafzimmer auf der Fensterbank liegen, wo mein Lesesessel ist. Und das eine davon lese ich schon nicht mehr, das habe ich im Urlaub abgeschlossen, aber ich wollte trotzdem kurz was dazu sagen. Die Drei-Sonnen-Trilogie habe ich endlich hinter mich gebracht. Nein, das klingt jetzt so negativ, aber es ist einfach...
Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr negativ.
Naja, nee, das, aber es ist einfach viel, ne? Also, und ich lese nicht, ja. Ich lese nicht viel. Das ist mein Problem. Von daher war ich sehr froh, dass ich da einfach mal tagelang wirklich viel lesen konnte. Und es hat mir gut gefallen. Also so ist es nicht. Ich glaube, da kommt da irgendwie eine Serie zu. Ich habe ein bisschen Angst, was die daraus machen. Weil ich finde, was diese Science-Fiction-Reihe so besonders gemacht hat, ist der Versuch, diese Dimension deutlich zu machen. Also nur kurz, ich will jetzt ja nicht irgendwie was spoilern, aber es geht eben darum, im ersten Teil, du nimmst Kontakt mit einer anderen Zivilisation auf, die sagen dir, wir sind nicht so freundlich, vergiss einfach, dass du uns eine Nachricht geschickt hast. Und die von der Erde schickt einfach noch eine hinterher. Dann, ja gut, wir kommen mal vorbei. Wir sind so in 400 Jahren da. Ne, also so taucht es natürlich nicht auf, aber das ist ja das, was du berechnen kannst, ne, wie lange die brauchen und so weiter. Und dann, was passiert in 400 Jahren, wenn du weißt, in 400 Jahren kommt eine überlegene Rasse zu dir hin, und das zieht sich so ein bisschen durch die ganze Geschichte. Ne? Wie könnte ein Sozialsystem oder wie könnte der natürliche Urzustand nach Hobbes im Universum aussehen? Jetzt mal sehr kompliziert ausgedrückt, aber so, das sind so Fragen, die ich da sehr interessant fand. Manchmal war es mir zu hoch, ist jetzt auch falsch ausgedrückt, aber ne, was weiß ich, Dimensionen sind einfach schwierig zu verstehen, ne? Abseits der dritten, vielleicht noch vierten. Aber wenn da irgendwie was in die 11. Dimension geht, keine Ahnung. Aber was ich trotzdem interessant fand, ist sozusagen genau dieser Versuch, Dinge möglichst realistisch darzustellen. Und eben so gesellschaftliche Fragen auch mit aufzugreifen. Was macht das mit einem? Also hat mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich quasi wieder in der harten Realität angekommen, in der harten geschichtlichen Realität, und lese so ein bisschen nach, was die letzten 8 Tage des Zweiten Weltkriegs in Deutschland so mit sich gebracht haben. Von Leuten, die Leute noch am erschießen lassen, weil sie weiße Tücher aus den Fenstern gehangen haben, um dann selber nach der Hinrichtung abzuhauen.
Ja, das ist absurd. Das ist ja wie der... wie der Film, den du mir mal ausgeliehen hast, hier, der Kommandant, der Hauptmann, ne? Genau. Ja, das ist auch völlig irrsinnig, ja.
Aber super, also und wieder so ein Film, den du guckst und dir denkst, ja, ne, Fake, also oder eine nette Geschichte, die sie sich ausgedacht haben, und dann guckst du es dir an und merkst, nee, so, also der ist wahrscheinlich nicht hundertprozentig, aber schon schon sehr nah an der Realität, und denkst dir, wow, das war schon ziemlich krass, ja.
Ja, ist schon, das ist wirklich irrsinnig, ja, stimmt. Ja, ich komme, also ich habe ja die Kurzgeschichten von Miss Marvel konnte ich relativ rasch lesen, weil ich irgendwie 3 Stunden beim Zahnarzt verbracht habe im Laufe der Woche. Aber ansonsten komme ich leider auch nicht zu so viel, wenn es um Literatur gerade geht. Da sind andere Dinge gerade, die ich lesen muss. Aber das bleibt ja nicht aus. Ja, sehr gut. Da haben wir da einiges auf unserem Schreibtisch beziehungsweise auf der Fensterbank liegen gehabt. Ich bin mir sicher, dass demnächst noch das ein oder andere Rollenspielbuch mal da liegt. Also ich habe zum Beispiel Hart bekommen von den Machern von Spire. Und ich habe es einmal durchgeblättert, sonst hätte ich es vorgestellt, aber ich habe wirklich noch gar nichts dazu gelesen. Also es ist wirklich ganz schade eigentlich, weil das sieht nämlich ziemlich gut aus, muss ich einfach mal sagen. Schauen wir mal, ob ich dazu im Laufe der nächsten Tage komme. Ja, ansonsten können wir so langsam zum Ende kommen für unsere Morning Show, und dann können wir noch kurz vielleicht unsere Mythos World Vorbestellung erwähnen hier, die gerade läuft. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Ding. Ich glaube, es ist schon auf gutes Feedback gestoßen. Also zumindest optisch macht das was her. Du hast das ja auch noch gar nicht so aktiv gesehen, ne?
Nee, diese, also ich blende jetzt gerade mal die Vorschaubilder, die wir haben, ein und lass sie mal so ein bisschen durchlaufen, wenn ich auf den Knopf drücke. Genau, die hatte ich ja auch noch gar nicht gesehen. Also ich habe es ja mal gespielt auf der Minicon Anfang des Jahres mit Stefan. Da haben wir einen One-Shot gemacht. Das fand ich, glaube ich, besser als er. Also er war da, glaube ich, kritischer, was das anging. Ich fand das eigentlich ganz gut, habe mich da eben wie in einem Cthulhu-Abenteuer gefühlt, auch wenn es eben klassisches Cthulhu-Abenteuer war. Das heißt, das konnte man auch sehr gut damit spielen. Und ja, jetzt mal gucken, wie das Ganze so sich entwickelt.
Ja, ist ja seine bei uns diese Form der klassischen Vorbestellung, ne? Also das Buch ist ja schon relativ weit fertig. Also es fehlen ein paar Details noch im Layout, also das ein oder andere Bild von Jennifer fehlt noch, aber ansonsten sind wir da eigentlich schon sehr weit. Also ich vermute auch, dass wir im Laufe des Vorbestellungszeitraums auch das PDF schon veröffentlichen können. Vielleicht nicht das finale PDF, aber ein PDF, was dann schon sehr, sehr weit ist, wo man dann schon sieht, wie das Spiel funktioniert und so. Ich denke, das könnte ganz gut sein, ja.
Also wichtig wäre mir nochmal an die 15 Leute, die hier sind, falls ihr es noch nicht bestellt habt. Es gibt, wie gesagt, diese Handout-Mappe dazu. Da kannst du gleich nochmal was zum Inhalt sagen. Ja. Die ist ein eigenes Produkt im Shop. Ich weiß, dass viele jetzt dann schon nachbestellt haben. Das ist auch alles kein Problem. Also ist auch kein riesiger Aufwand, das dann nachher zusammenzufügen und so. Wir haben da eine neue Software, die uns da gut bei hilft. Aber von daher wollte ich das einfach nur nochmal mit erwähnt haben, wenn man die mitbestellen will. Die gibt's eben nur bis Ende des Monats. Dann muss das bitte auch. Also dann könnt ihr es gerne direkt mitbestellen. Und ich müsste nicht zwei Bestellungen draus machen.
Die Idee von der Mappe ist, also eigentlich braucht man keine Handouts für Mythos World, aber wir sind ja alle Fans von Cthulhu und wissen natürlich auch, dass wir gerne Objekte mögen und das ist ja ein Belohnungssystem in Cthulhu, das Handout, wo man bei DCC einen Schatz findet, kriegt man bei Cthulhu zum Beispiel das Handout. Und wir hatten dann eben die Idee für jedes Szenario, was sich in dem Band befindet, also Szenarien sind ja relativ kurz, so 3 bis 4 Seiten ungefähr, da so circa 3 bis 4 Handouts pro Szenario irgendwie zu machen. Und wir sind da relativ breit aufgestellt. Ich will ja eben nicht alles erklären, weil es soll ja schon so eine kleine Überraschung sein, wenn man das Ding öffnet und guckt, was da alles so drin ist. Aber wir haben eben Postkarten, Visitenkarten, einen Fragebogen, wie man in einen besonderen Club reinkommt. Wir haben ein Heiligenbildchen ist irgendwie dabei und ein Stück von der Karte, wo ein Abenteuer eben spielt und besondere Notizen oder sowas. Also ein Mythosbuchauszug wahrscheinlich haben wir auch. Also sowas in der Richtung wird dann irgendwie dabei sein und ich vermute mal, dass das ganz interessant ist. Und das gibt's deswegen nur bei der Vorbestellung und auch, weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist, das Ganze herzustellen und zu packen. Das Packen ist das Problem. Also es sind 32 Objekte plus Mappe, die müssen alle einzeln hergestellt werden. Das sind 32 Druckaufträge, die wir da machen müssen. Plus Mappe, also 33 Druckaufträge. Es ist schon sehr aufwendig.
Und alles in die Mappe reinpacken.
Es muss alles in die Mappe rein und so. Ganz kompliziertes Ding. Also ist so eine Idee, um mal zu gucken, was so geht. Und finde das sehr reizvoll, was eben auch cool ist. Aber klar, müssen wir halt schauen, ob das auf großes Interesse stößt. Ja.
Bisher sieht's nicht schlecht aus.
Das freut mich.
Der Zeitraum ist für die Aktion ist relativ knapp und können wir was darüber sagen, wie gerade steht das? Ich glaube, dass das, also wenn ich die Frage nicht falsch verstehe, haben wir ja gerade schon gesagt, wir sind jetzt in der Korrekturphase, die letzten Dinge, die noch rein müssen und mit ein bisschen Glück gibt's das Preview sozusagen noch im September. Also zumindest das Preview.
Ja, könnte auch anders verstanden werden. Wo stehen wir gerade bei der Vorbestellung? Könnte es natürlich auch bedeuten. Das ist auch eine Frage. Ich kann vielleicht kurz darauf sagen, warum die Aktion relativ knapp ist. Die Zeit ist deswegen so knapp, weil wir noch einige andere Dinge gerne in diesem Jahr veröffentlichen möchten. Und ich würde sagen, dass das Ganze geht ja bis Ende September, also noch einige, ne, so circa 2 Wochen oder so geht das dann noch, ein bisschen länger. Aber ich glaube schon, dass das funktioniert. Also wir sind, glaube ich, ganz gut in der Vorbestellung aufgestellt. Und Patrick guckt gerade nach, wie so der Stand ist, ja, und kann dann vielleicht kurz sagen.
Im anderen Rechner habe ich es direkt auf, aber hier muss ich noch einmal mehr klicken.
Ja, aber es ist eben grundsätzlich so eine Frage, was ich auch bei diesen ganzen Vorbestellungsaktionen immer so sehe. Die meisten gehen ja so circa 4 Wochen, ja. Und ich bin nicht sicher, ob 4 Wochen so das Ideal ist, weil das da ist dann immer, habe ich den Eindruck, sind immer so 2 Wochen dabei, wo irgendwie sehr, sehr wenig passiert. Ich bin mal gespannt, wie sich das bei uns hier entwickelt, aber
ja, vielleicht wäre sozusagen das, was wir immer dann haben, ist so der Monatswechsel ist immer, wenn du nur in einem Monat bist, aber manchmal lässt sich das eben nicht sinnvoll vermeiden, ne?
Ja, das stimmt natürlich, aber gut.
Also wir haben aktuell 99 Vorbesteller, das heißt, theoretisch könnte jemand von euch Nummer 100 werden, und sind bei 4.700 Euro von 15, die wir brauchen, von 13, die wir brauchen.
Genau, und auch hier, ne, die Summe, die wir irgendwie veranschlagt haben dafür, ne, die wird für die gesamte Herstellung gebraucht, und das ist schon nicht, das ist schon nicht wenig, aber es ist eben die Summe, die wir brauchen, um das Ganze herzustellen. Also da haben wir einfach die klassische Berechnung gemacht, was alle Mitarbeiter kosten, was der Druck kostet. Das Ganze ist ja ein Leinenumschlag, und alle Grafiken und das ganze Layout wurde komplett neu gemacht. Insofern sind die 13.000 Euro dann schon entscheidend und wichtig, um die irgendwie zu haben. Ja, ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, das läuft. Der erste Podcast ist schon erschienen, die weiteren Podcasts kommen im Laufe der nächsten Woche. Da fängt ja jetzt gerade erst der eigentliche Aufmerksamkeitsschub an. Also wir stehen ja noch ganz am Anfang, wir haben noch keinen Newsletter verschickt, also das kommt alles noch, ja. Sehr gut.
Hier gibt's noch die Frage, wir hätten was zu einer kleinen Fingerübung geleakt.
Ja, das ist Moritz, der da schreibt. In der Tat, wir haben ein für den Popo-Planeten, ne, für DCC. Das wird ja die nächste große Vorbestellung sein bei uns. Die kommt schließt sich dann an Mythos World so ein bisschen an, also nicht direkt, aber so in etwa. Da haben wir eine Form von Abenteuer, die sich mit dem Bereich Hexcrawling beschäftigt. Und so ein Hexcrawl ist jetzt eine Form des Abenteuers, die vielleicht nicht jedem geläufig ist. Also hatten wir die Idee, so eine Art Leitfaden zu schreiben, beziehungsweise ich habe Moritz gefragt, ob er vielleicht so einen Leitfaden schreiben könnte. Wie macht man das? Wie bereitet man das als Spielleiter vor? Was ist die Aufgabe des Spielers innerhalb dieses Konstruktes des Abenteuers? Und das ist ein ziemlich gutes Ding. Es erscheint so im Laufe in dieser Reihe von kleinen Heften, die wir hatten, wie eben die Oldschool-Fibel oder auch Philotomis Betrachtung. Und da schließt sich dann der Leitfaden für Hex-Crawling von Moritz an. Und ich denke, das wird dann mit der Vorbestellung vom Popo-Planeten wird das ausgeliefert werden. Also das bekommen alle Vorbesteller, bekommen das dazu, und später gibt's das Ganze noch als Download, als PDF daneben. So sieht's aus.
Ja, ich wollte vielleicht noch was loswerden. Ich suche gerade noch mal den Link raus. Und zwar haben wir gestern noch ein Paket bekommen, nämlich die fünfte Einsendung zum Fanzine-Wettbewerb.
Aha.
Aus Österreich.
Es zieht an.
Genau, das heißt, 5 sind schon da. Und bis Ende des Monats freuen wir uns noch über weitere. Die werden dann ja auch zur Verfügung gestellt. Also die kann man dann kaufen für einen guten Zweck bei uns. Ich weiß nicht, ob die Leute selber die auch irgendwie als PDF oder wie auch immer zur Verfügung stellen. Das ist denen ja freigestellt. Wir verkaufen ja nur weiter sozusagen. Aber ich glaube, da ist schon ein ganz guter Graben bei.
Ja, also ein paar habe ich ja auch schon gesehen und ich habe auch von dem einen oder anderen Projekt habe ich auch schon erfahren. Also das, ich glaube auch, das wird ganz cool werden, ja.
Ja.
Denke ich auch. Ja, ausgezeichnet. Dann ist unsere kleine Sendung hier auch schon zu Ende. Das ist,
dass wir es so in der Zeit schaffen, hätte ich echt nicht gedacht. Aber ja.
Ja, ist ja nicht schlecht. Also ne, auch für weitere Episoden, so circa 60 Minuten haben wir uns vorgenommen. Immer und wir versuchen das ja ein bisschen regelmäßiger zu machen. Ne? Vielen Dank an alle Leute, die hier zugeschaut haben, die uns auch im Chat Sachen geschrieben haben. Wir müssen uns noch irgendwie überlegen, wie wir die einzelnen Textnachrichten irgendwie innerhalb unseres Gesprächs hier erwähnen. Also ich hatte vorhin noch gelesen, ich glaube, das war auch vom Orakel hier, der davon mitbekommen hat, dass auf einem Schwangerschaftstest jemand Doom zum Laufen gebracht hat.
Was, echt?
Das hab ich nicht ja, gesehen. Ja, sowas ist ziemlich irre. Und das finde ich dann eben auch ganz, ganz spannend, ja. Alles klar. Dann wünsche allen noch einen schönen Sonntag, würde ich sagen. Und
genau.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.
Jo, macht's gut. Bis die Tage.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.